Ja, und da freue ich mich jetzt ganz, ganz besonders, Natascha Windholz anzusagen. Natascha Windholz ist Juristin und irgendwie seit vielen Jahren auch im Datenschutz tätig. Zurzeit arbeitet sie in einem großen Versicherungskonzern in Wien und irgendwie seit 2020 studiert sie sogar noch zusätzlich berufsbegleitend IT-Security, was halt auch wirklich sehr schöne Synergien zwischen den beiden Feldern hat. Und ich glaube, die Leute, die die Veranstaltung hier letztes Jahr verfolgt haben, denken so, ach Mann, die kenne ich doch irgendwoher. Richtig, das ist sozusagen dieser bekannte Talk vom letzten Jahr. Das brauchen wir doch, Klammer auf, nicht Ausrufezeichen, Part 2. Weil, und ne, im Endeffekt geht es wieder um folgende Geschichte. Wir haben wieder ein Jahr überstanden, könnte böse sagen. Und die DSGVO verfolgt uns eigentlich weiter und wir sind stetig eigentlich am Austarieren. Und es gibt die ganze Zeit Fragen, die so hochpoppen. Und es gibt welche, die sind skurril und lustig und andere, die sind eigentlich bierernst. Und ich glaube, an der Stelle kann ich jetzt sagen, freue ich mich schon sehr auf den Talk von Natascha, in dem sie halt viele dieser spannenden Fragen anschneidet und eigentlich mit Humor sehr viel Wissen auch noch subkutan mitverbreitet. Darum an der Stelle übergebe ich das Wort und sage Wassermarsch, Natascha, viel, ja, viel Spaß, Erfolg und was auch immer.
Ja, danke schön. Ja, wie schon gesagt, ich bin Wiederholungstäterin und war letztes Jahr schon dabei mit Das brauchen wir doch nicht, Part 1. Heuer gibt es dann Part 2, sozusagen die Fortsetzung der Geschichte. Leider haben wir kein Bild zum Laufen gekriegt. Ich entschuldige mich dafür. Wer wissen will, wie ich aussehe, der sucht mir entweder in der Privacy Week vom letzten Jahr, da gibt es Fotos und hübsche Videos, oder man findet mich auch an anderer Stelle, das verrate ich aber am Schluss. So, Fernsteuerung, doch, Zeitverzögerung, haha, so, jetzt haben wir. Gut, wer bin ich? Ich wurde schon sehr schön vorgestellt, danke dafür. Ja, wie gesagt, studierte Juristin und schon eine gefühlte Ewigkeit im Datenschutz unterwegs. Hier bin ich aber dann als Privatperson und nicht irgendwie in Vertretung der Versicherung, also keine Angst, die will ich keine Versicherung, keine Cyber-Security-Versicherung oder sonst irgendwas aufschwatzen. Ich bin da rein zum Privatvergnügen. Und erzähle euch halt einfach ein bisschen was über Datenschutz und über die DSGVO. Ja, dann gehen wir doch in medias res. So, wenn ich die Maus wieder finde. So. Ja. Eine meiner, also es sind wirklich viele, viele, viele Lieblingsfragen dabei. Im beruflichen Kontext begegnet mir am meisten irgendwas so in die Richtung, schau da mal schnell drüber, da sind eh keine Daten drin. Oder eine mögliche Variante von dem Ganzen ist, morgen ist go live, wir müssen da aus datenschutzrechtlicher Sicht eh nichts machen, oder? Die Antwort verrät es schon, weil er leider mit dem Klicken zu schnell war, zu 95%, und ich glaube, das ist jetzt sehr großzügig geschätzt, doch. Es ist immer noch wahnsinnig üblich, so Last-Minute-Meldungen, dass irgendwas braucht wird und schau mal schnell, ob das eh so in Ordnung ist. Und da sind ja eh keine Daten drin und das passt eh, oder? Fast immer sind da personenbezogene Daten drin. Personenbezogenes Datum ist nicht nur der Name. Also das ist jetzt nicht nur Natascha Windholz. Es ist wesentlich mehr. Also das hätte ich ein Auto, wäre zum Beispiel mein Kennzeichennummer, ein personenbezogenes Datum. Sogar die IP-Adresse, die dynamische, gilt als personenbezogenes Datum in gewissem Ausmaß. Also der Begriff ist irrsinnig weit. Das ist nicht nur der Name, das Geburtsdatum und die Sozialversicherungsnummer. Das ist viel, viel, viel mehr. Deswegen an die, die im beruflichen Kontext unterwegs sind, denkt sowas mit. Ganz heißer Tipp. Und fragt die Datenschutzbeauftragten nicht last minute. Was macht man jetzt als Datenschutz? Experte, wann genau sowas passiert, so Last-Minute-Meldungen. Im Prinzip hat man jetzt zwei Varianten. Die erste ist, man dokumentiert das, was man da so vor sich findet, so gut es geht und biegt sich das irgendwie zurecht. Das Problem ist nur, wenn das Ganze gar nicht geht, dann macht man sich so richtig unbeliebt. Dann muss nämlich das Projekt umgebaut werden. Nur dann ist man so richtig der Buhmann. Ich versuche es zu vermeiden in der Regel, aber hin und wieder muss man einfach sagen, sorry Leute, das geht so nicht. Deswegen, um sowas zu vermeiden, dass einfach doppelt die Arbeit gemacht werden muss, denkt sowas mit, Leute. Wenn ihr in der Arbeit seid, wenn euch irgendwelche neuen Projekte über den Weg laufen, denkt es mit und fragt, wie schaut da der Datenschutz aus? Hat sich das wer überlegt? Hat sich das wer angeschaut? Es hilft ungemein. Und der Leber erleichtert so Menschen wie mir das Leben und die Nerven und weiß ich nicht was. Und verringert den Kaffeekonsum. Darf man auch nicht vergessen. Auch was Schönes. Wieso sind Cookies so böse? Oder im beruflichen Kontext beliebt, wir bauen gerade unsere Homepage um. Die tut eh nichts. Schwieriges Thema, schwierige Antwort. Ja, Cookies sind einmal nicht per se böse. Aber fast jede Homepage tut irgendwas, verarbeitet irgendwelche Daten, irgendwas passiert da. Und Keks ist nicht gleich Keks. Da gibt es zig Varianten und Spielarten davon. Es gibt einmal funktionale Cookies, die einmal tatsächlich für die Funktionsfähigkeit von der Homepage notwendig sind. Soweit so gut, ja, darf man auch verwenden. Und da gibt es auch andere Cookies, die nicht funktionsnotwendig sind. Da gibt es zum Beispiel Google Analytics und lauter so nette Dinge. Ich habe da ein paar gelistet. Zeitverzögerung. Da gibt es Facebook Like-Buttons, da gibt es Google Maps, da gibt es auch andere nette Dinge. Aber eben diese nicht funktionalen Cookies, für die brauche ich mal eine Einwilligung. Und ihr habt sicher in letzter Zeit gesehen, diese ganzen wunderschönen Cookie-Banner in allen möglichen Formen und Farben und Größen und bunt blinkend und meistens sehr lang und sehr komplex mit 1000 verschiedenen Opt-in, Opt-out-Möglichkeiten. Das ist jetzt, ich sage jetzt mal, in der Form neu, aber wenig überraschend. Es hat da tatsächlich letztes Jahr Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof gegeben. Jetzt aber wirklich, Cookies, die nicht notwendig sind, braucht man Einwilligung. So kurz und schmerzlos kann man das jetzt mal sagen. Das Ganze hat jetzt halt nur geändert in diesen riesengroßen Cookie-Bannern, die in der Regel einmal die komplette Homepage versperren und bevor man nicht irgendeine Auswahl getroffen hat oder den großen grünen Button alles zustimmen, ich verkaufe meine Seele gedrückt hat, passiert einmal gar nichts auf der Homepage. Aber in der Regel kann man sagen, eine Homepage, die nichts tut, ist mir noch nie begegnet. Irgendwas ist da immer drauf. Irgendein Anmeldeformular für ein Newsletter, irgendein Kontaktformular, irgendwas findet man in der Regel immer drauf. Deswegen auch bei Homepages immer mitdenken, da ist irgendwas unterwegs. Und wie gesagt, diese wunderschönen neuen Cookie-Banner verdanken wir aktuell dem EuGH einer Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof. So, schauen wir mal, ob wir da langsam weiterklicken. So, nichts angreifen. Gut, ist brav. Was haben wir dann noch so Schönes in der Auswahl? Ja, die Sache mit WhatsApp und mit diesen ganzen wunderschönen Messengern. Auch immer wieder eine Diskussion und einen Streitpunkt wert. Also warum ist jetzt dann WhatsApp eigentlich so schlimm? Beziehungsweise es sind doch eh alle Messenger gleich. Na, sind es auch wieder nicht. Da gibt es riesengroße Unterschiede. So das ist der Hauptpunkt bei WhatsApp ist einmal so aus Prinzip, WhatsApp holt sich die kompletten Kontaktdaten aus deinen Kontakten, aus deinem Adressbuch, lädt die hoch und schickt sie weiter an Facebook. Von deinen Kontakten weiß das niemand, es hat nie jemand eingewilligt, die Daten werden weitergegeben, wurscht, ob der andere Facebook hat oder nicht, und mit den Daten werden wunderschöne Dinge getrieben, die keiner so wirklich hundertprozentig weiß. Also das ist einmal so der Punkt bei WhatsApp und warum das jetzt eigentlich datenschutzrechtlich nicht so ganz cool ist. Andere Messenger kommen so von außen relativ ähnlich daher. Insofern verstehe ich schon, dass man es vielleicht nicht gleich auf den ersten Blick durchschaut, was da eben der Unterschied ist. Eben die Weitergabe von WhatsApp an Facebook war relativ lang in den Medien und ist rauf und runter diskutiert worden, bis WhatsApp das irgendwann in die Geschäftsbedingungen reingeschrieben hat. Übrigens, wir kassieren alle deine Daten ein und schicken sie weiter an Facebook. Ja, sie haben es dann nicht einfach offengelegt und sagen, ja, passt, Ende der Durchsage. Es ist aber meines Wissens ohnehin ein Verfahren anhängig, ziemlich sicher vor der irischen Datenschutzbehörde. Irgendwann werden wir es wissen, nach irgendwas, keine Ahnung, 300 bis 100 Jahren. Schauen wir mal, ob ich erlebe. Was ist jetzt bei anderen Messengern anders? Bei Signal ist es zum Beispiel so, sie müssen einfach irgendwo, sage jetzt mal, wissen, welche Kontakte von dir Signal haben. Nur die machen das eben so. Sie verschlüsseln die Daten, also die kriegen einen bestimmten Wert. Dieser Wert wird hochgeschickt, abgeglichen und geschaut, gibt es diesen Wert. Aber keine Telefonnummer, das ist kein Name oder E-Mail-Adresse oder sonst irgendwas, das ist genau dieser Wert. Und dann gibt es die Meldung zurück, ja, diesen Wert gibt es, zeig an. Das heißt, Signal weiß nicht, wer da dahinter steckt. Das macht es natürlich dann doch schon mal um einiges hübscher. Was dann aus datenschutzrechtlicher Sicht für mich dann einfach immer einen gewissen Unterschied macht, ist der Serverstandort. Also es macht für mich einfach einen Unterschied, ist der Server jetzt irgendwo in der EU unterwegs oder steht der Server in den USA? USA ist aus vielen Gründen problematisch. Ich gehe später dann kurz einmal darauf ein, was da die Thematik dahinter ist. Ja, der nächste Punkt, der Datenschützern graue Haare wachsen lässt, holen wir uns halt eine Einwilligung. Oder auf der anderen Seite, wenn ich dann mit Bekannten, Freunden, Arbeitskollegen, wen auch immer diskutiere, dieses leicht oder mehr genervte, schon wieder irgendwas zu unterschreiben, verstehe ich sogar sehr gut. Da kommen jetzt mehrere Baustellen zusammen. Das eine ist die Einwilligung, wo ich mir tatsächlich eine Rechtsgrundlage produziere. Also Rechtsgrundlage heißt im Datenschutz der Grund, warum ich Daten verarbeiten darf. Das heißt, ich muss mir dann tatsächlich eine Einwilligung, irgendeine Form von Unterschrift, Hackerl, was auch immer, holen, damit ich die Daten zu irgendeinem bestimmten Zweck wirklich verarbeiten darf. Das andere ist so diese Informationspflicht. Und beides wird irrsinnig gern vermanschgert. Also Informationspflicht hat auch schon mittlerweile tausende Namen, heißt irgendwie Privacy Note oder Datenschutzerklärung oder irgendwie ähnlich. Also da gibt es zig Bezeichnungen schon. Und das auseinanderzuhalten ist dann auch nicht immer hundertprozentig einfach. Nur diese Informationspflicht ist einfach, erfüllt den Grundsatz der Transparenz, wie es so schön heißt in der DSGVO. Also sprich, ich sage der betroffenen Person, liebe betroffene Person, ich möchte deine Daten zu diesem und jenem Zweck verarbeiten. Die Rechtsgrundlage, das kann dann zum Beispiel ein Vertrag sein, das kann besagte Einwilligung sein, das kann zum Beispiel auch ein Gesetz sein, das im Gesetz drinnen steht, zu irgendeinem bestimmten Zweck müssen Daten verarbeitet werden. Nur beides also eben Einwilligung und Informationspflicht, das ist nicht das Gleiche. Also ich habe schon gesagt, bei einer Informationspflicht kann die Rechtsgrundlage komplett andere sein. Also Beispiel, was fällt mir jetzt auf die Schnelle? Ein hübsches, ich gehe zum Arzt und gebe dort meine E-Card her und sage, was mir gerade fehlt. Dann wird mir der in der Regel diese Informationspflicht unter die Nase halten und wird sagen, liebe Frau Natascha, ich würde Sie gerne behandeln. Zu diesem Zweck brauche ich Ihren Namen, Ihre Sozialversicherungsnummer und die Diagnosen muss ich auf eine bestimmte Zeit speichern, weil wenn Sie wiederkommen, dann würde ich das halt gern parat haben und wissen. Soweit in Ordnung, soweit so schön, so gut. Da braucht aber der Arzt keine Einwilligung dafür. Wozu auch? Also einerseits gibt es einen Behandlungsvertrag mit mir, weil ich sage, ja, ich habe irgendwas und möchte es behandelt haben. Und auf der anderen Seite hat der Arzt natürlich auch im Ärztegesetz diverseste Sachen drinnen stehen. Also zum Beispiel, dass er Diagnosen dokumentieren muss. Das ist okay. Er braucht keine Einwilligung von mir. Kleiner Sidestep vielleicht an dieser Stelle, weil ich schon das Beispiel mit dem Arzt hergenommen habe. Es hat dann tatsächlich den, ich nenne es mal Trend gegeben, bei Ärzten sich trotzdem eine Einwilligung zu holen. Und zwar dafür, dass sie Befunde unverschlüsselt übermitteln dürfen. Also unverschlüsselt per E-Mail schlicht und ergreifend. Dafür haben sie eine Einwilligung geholt, dass sie das machen dürfen. Das Ganze ist ihnen dann auf den Kopf gefallen bei der Datenschutzbehörde. Die hat nämlich gesagt, ja, nicht, funktioniert nur nicht. Die Datensicherheitsmaßnahmen, also eben, ob ich als verantwortlicher Arzt meine Befunde verschlüsselt oder unverschlüsselt übermittle, ob ich die im Nachtkastel aufhebe oder im Safe, das ist meine Sache als verantwortlicher Arzt. Ich kann nicht den Betroffenen quasi umhängen, dass er jetzt entscheidet, was ich als Arzt da machen darf oder was ich nicht machen darf. Und eine Einwilligung in zu wenig technische Maßnahmen, also in eine unsichere Datenverarbeitung, das gibt's nicht. Also der Schmäh hat dann schon mal nicht funktioniert. Also Einwilligung geht dann halt wirklich nur in, geht halt nicht in alles, sagen wir mal so. Es hat dann auch schon alle möglichen Schmähs gegeben, dass Einwilligung eingeholt worden ist, obwohl es im Gesetz eh erlaubt wäre. Also da kann man dann halt auch wieder wunderbar juristisch debattieren, was jetzt mit dieser Einwilligung ist. Das würde jetzt aber, glaube ich, ein bisschen gar weit führen und ein bisschen sehr juristisch werden. Deswegen würde ich das jetzt mal ersparen. Was ihr vielleicht da mitnehmen solltet aus dem Ganzen, Einwilligung ist nicht gleich Informationspflicht ist nicht gleich Einwilligung. Nicht jeder Wisch, den ihr unterschreibt, ist gleich eine Rechtsgrundlage für irgendwas, sondern in der Regel ist es einfach nur die Erfüllung von diesem Transparenzgebot in der Datenschutzgrundverordnung. Wird halt auch nur leider gern oft unterschrieben. Wenn es tatsächlich eine Einwilligung ist, dann hängt aber meistens oder sollte schon eine Informationspflicht dranhängen. Also sprich, ihr gebt die Einwilligung für irgendeine Datenverarbeitung und dann sozusagen auf der Rückseite im Kleingedruckten ist dann schon eine genauere Erklärung, wofür da die Daten verwendet werden, weitergegeben werden, was mit denen passiert, etc. Aber wie gesagt, zwei verschiedene Baustellen. Genau. So, ich sehe da gerade nur ein halbes... Eine halbe Folie. Ah ja, Mitarbeiterdaten. Auch Mitarbeiter haben ein Recht auf Datenschutz. Also nur weil ich Mitarbeiter irgendwo bin, muss ich nicht meine Seele, meine Daten, keine Ahnung was alles verkaufen, nur damit ich dort arbeiten darf. Es gibt auch sowas wie Mitarbeiterdatenschutz. Und zwar, die Datenschutzgrundverordnung gilt für jede natürliche Person inklusive Mitarbeiter. ohne Ausnahme. Es gibt dann natürlich schon gewisse Spezialthemen, sage ich jetzt mal, wie zum Beispiel Betriebsvereinbarungen. Das heißt, ein bisschen kompliziert, Betriebsvereinbarungen für Maßnahmen, die die Menschenwürde berühren. Das klingt jetzt irrsinnig fancy und kompliziert und weiß ich nicht was. Aber wann ein technisches System dazu geeignet ist, Mitarbeiter zu überwachen, dann brauche ich dafür eine Betriebsvereinbarung. Was meine ich damit? Wer schon mal in den Genuss von Office 365 gekommen ist, weiß, da gibt es so Analyse-Tools, wo ich mir wunderschön anzeichnen lassen kann als Statistik, wie toll ich nicht gearbeitet habe und wo ich meine Leistung nicht verbessern könnte. Lauter so tolle, fancy Informationen. Dafür würde ich, zumindest wäre das jetzt meine bescheidene Meinung, eine Betriebsvereinbarung brauchen. Und selbst wenn ich all diese Überwachungsmöglichkeiten ausstelle, das Tool ist immer noch geeignet zur Überwachung und es reicht dann schon, dass ihr Betriebsvereinbarung braucht. Aber das ist ein relativ komplexes Thema, also falls es da wirklich irgendwie Probleme gibt, diskutiert sowas mit eurem Betriebsrat. Der sollte da auskennen und sollte Ahnung haben. Auch im Arbeitsbereich Thema immer wieder Postfächer. Greift oder darf jemand anderer auf mein E-Mail-Postfach zugreifen, wann ich jetzt, weiß ich nicht, 4 Wochen mit Corona in der Intensivstation liege. Geht es nicht, geht es unter welchen Bedingungen? Grundsätzlich ein relativ kompliziertes Thema, aber einfach so zugreifen als Arbeitgeber, grundsätzlich aber keine gute Idee. Aber auch relativ komplex und im Idealfall regelt man sowas dann auch wieder über Betriebsvereinbarung oder über Einzelvereinbarung, dass einfach klar ist, wann darf auf das E-Mail-Postfach zugegriffen werden. Und in dem Zusammenhang dann natürlich auch, darf ich das E-Mail-Postfach privat nutzen oder nicht, findet der Arbeitgeber dann unter Umständen, keine Ahnung, meine Konzerttickets da drin. Oder irgendwelche privaten, lustigen Katzenvideos oder ähnliche Geschichten. Das spielt da auch noch sehr stark mit rein. War auch ein eher komplexeres Thema. Detto Videoüberwachungen. Wo dürfen die sein? Was dürfen die aufnehmen? Was dürfen die nicht aufnehmen? Informiere ich meine Mitarbeiter? Spielen auch wieder sehr viele Faktoren zusammen. Gibt es auch relativ viel Judikatur und Gerichtsentscheidungen dazu. Von der Datenschutzbehörde gibt es da mittlerweile auch einiges. Also eine Zeit lang hat man das Gefühl gehabt, sie veröffentlichen nur Entscheidungen zu Videoüberwachungen. Aber eben spielt da auch mit rein. Aber ich muss mir als Mitarbeiter nicht alles immer gefallen lassen, nur weil es der Arbeitgeber sagt. Wie gesagt, die Arbeiterkammer ist da eine ganz gute Anlaufstelle und der Betriebsrat, so es einen gibt, weil das Unternehmen einfach groß genug ist. Auf der anderen Seite findet man dann auch das Datengeheimnis im Datenschutzgesetz. Das ist noch so ein bisschen ein altes Überbleibsel. Es ist im Wesentlichen einfach, dass ich als Arbeitnehmer zusage, dass ich Daten nur im Arbeitskontext verwende, die ich nicht weitergebe. Und das ist sogar mit einer Verwaltungsstrafe versehen. Soweit so unspektakulär, das Datengeheimnis. Und normalerweise, wenn man irgendwo neu zum Arbeiten beginnt, kriegt man irgendeinen Zettel in die Richtung unter die Nase gehalten, Datengeheimnis unterschreiben und das dann zum Teil vielleicht auch noch irgendwas in Richtung unlauterer Wettbewerb oder so ganz gern mal dabei. Das ist sehr üblich und im Normalfall sage ich mal auch total in Ordnung so. Ja. Anderes schönes Thema. Versuch mal als Datenschützer, Leuten irgendwas wegzunehmen, irgendeine Form von Zugriff oder Daten, die sie bis jetzt immer gekriegt haben. Es ist ungefähr äquivalent mit mal dir eine Zielscheibe auf den Rücken. wie rennt sowas dann ab? Man fragt das Datenschützer, na wozu brauchst du denn die Daten? Antwort ist dann irgendwas so in die Richtung, die habe ich schon immer bekommen. Man fragt dann nochmal nach, na wozu brauchst du das denn? Das war schon immer so, falls ich sie mal brauche. Das Totschlagargument für alles. Diese und ähnliche Diskussionen wurden schon zu tausendfachen von Datenschützern, IT-Security-Menschen und Co. geführt. Es gibt kein Recht auf Datenübermittlung oder irgendwas zu kriegen. Und nur weil das immer schon so war, heißt es nicht, dass das in Ordnung war. Ich habe das jetzt damit kein Recht auf Datenübermittlung durch Ersitzung beschrieben. Was ist Ersitzung? Das ist ein Begriff aus dem Zivilrecht. Ich finde, der passt in dem Zusammenhang einfach so unfassbar gut. Ich mache irgendwas auf lange Dauer und glaube, im Recht zu sein. Im Zivilrecht funktioniert das bis zu einem gewissen Grad, im Datenschutz nicht. Nur weil es immer schon so war, nope. Und nur damit ich das habe und ich kann es ja mal brauchen, das ist kein Grund und das lässt sich nicht rechtfertigen. Also nö. Man muss Leuten dann auch mal ihren Lolli wegnehmen. Als Datenschützer mache ich sowas mittlerweile zugegebenermaßen ohne viel schlechtes Gewissen. Was war da mit Facebook? Da war was. Das habe ich schon mal gehört. Irgendwie, da war doch was in der Zeitung. Ja, da war was mit Facebook. Der Max Schrems, der meines Wissens bei der Privacy Week heuer auch vorträgt, ich weiß noch nicht, ob er schon hat oder noch wird, wird euch da sicher im Detail noch wesentlich mehr dazu erzählen können, zu seiner ganzen Geschichte. In aller Kürze, heuer im Sommer war Facebook bzw. der Max Schrems mit seiner Organisation wieder erfolgreich vorm EuGH unterwegs. Es hat Gerichtsentscheidungen gegeben. Es ist konkret um die Datenübermittlung von Facebook Irland nach Facebook USA gegangen, wo Facebook Irland einfach gesagt hat, ja, wir haben eh Rechtsgrundlage, wir dürfen die Daten in die USA übermitteln. Und zwar, wir haben eh diese sogenannten Standard Contractual Clauses. Und das passt eh und ist eh bibifein und wir dürfen das. Ja. Das Ganze ist dann vom EuGH, vom Europäischen Gerichtshof, ausdiskutiert worden. Der Outcome von der Geschichte ist, dass das Privacy Shield gefallen ist. Was ist das Privacy Shield? Das war eine mögliche Rechtsgrundlage für eine Datenübermittlung in die USA. Das war eine Art Selbstzertifizierung, wo ich als US-amerikanisches Unternehmen deinen Fragebogen ausgefüllt habe, dann irgendwas um die $200, glaube ich, eingeworfen habe. Und dann war ich Privacy Shield zertifiziert und dann war die Welt in Ordnung, weil man durfte Daten aus der EU an mich übertragen. Das Ganze war eh schon, seit es beschlossen worden ist, regelmäßig unter Beschuss, dass das so nicht in Ordnung ist, dass das kein adäquater Schutz ist für EU-Bürger, dass es keine Rechtsmittel gibt. Ja, die Liste ist echt lang. Warum kein adäquater Schutz? In den USA gibt es relativ umfangreiche Gesetze zur Überwachung, zur Terrorismusbekämpfung, welche diversesten US-Behörden Zugriff haben dürfen, sich Zugriff verschaffen dürfen zu Unternehmensdaten im Falle von eben Terrorismusbekämpfung und anderen schönen Dingen. Das Ganze ist sehr umfangreich, was die da dürfen. Wenn es wen ein bisschen näher interessiert, deponiere ich vielleicht meine Halloween-Film-Empfehlung. Schaut euch Citizen 4 an. ein sehr guter und sehr erschreckender Film, der da doch einiges aufzeigt, was sich da tut. Ja, zurück zu unserer wunderschönen Schrems-2-Entscheidung. Privacy Shield ist dann eben gefallen, unter anderem aus Gründen von diesen ganzen Überwachungsmaßnahmen in den USA. Jetzt könnte man sagen, ja, am Anfang habe ich ja gesagt, diese Standard Contractual Clauses als Rechtsgrundlage. Die hat der EuGH dann so gelassen und hat gesagt, ja, okay, diese Standardklauseln, das ist ein Vertrag zwischen dem US-Unternehmen und dem europäischen Unternehmen, das ist soweit in Ordnung, hat dann aber gesagt, ja, okay, gut, aber bitte, es ist dann schon ein Zusatz notwendig, wo diese Standardklauseln etwas aufgebessert werden. Das Problem für Datenschützer ist jetzt nur momentan, ist, was eigentlich kann er so wirklich, wie das Ganze ausschauen soll. Es gibt diverseste Ideen dazu. Viele Datenschützer haben viele Ideen dazu. Ein Stück weit wird man es dann sehen, wie das Ganze weitergeht und ausgeht. Aber ja, da war was mit Facebook. Ja, das ist meine vorletzte Folie, fast eigentlich meine Lieblingsfolie. Ich habe ja nichts zu verbergen. Das ist so das Totschlagargument, mit dem man immer wieder versucht, Datenschützer zum Schweigen zu bringen. Nur ich werde dann noch lauter. Darum geht es nämlich nicht. Nicht einmal gar nicht. Datenschutz ist ein Grundrecht. Ich werde nicht müde, das zu betonen. Das ist ein Grundrecht, das ist ein Menschenrecht. Das ist juristisch gesehen auf der genau selben Ebene wie das Recht auf Familie, Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Recht auf ein faires Verfahren, was euch sonst noch einfällt. Es ist ein Grundrecht. Es dient einerseits dazu, euch vor dem Staat zu schützen und in dem speziellen Fall auch, um euch vor anderen Personen und Unternehmen zu schützen. Oder wem das jetzt gerade etwas zu abgehoben juristisch ist, ein ganz einfaches Beispiel. Vor ein paar Jahren war das, glaube ich, war ein Hacking-Angriff auf Ashley Madison. Was ist Ashley Madison? Eine Fremdgeh-Plattform, wo man sich halt einfach anmelden konnte und sich für den nächsten Seitensprung registrieren. Soweit so unspektakulär. Sage ich jetzt mal, wenn es Spaß macht, okay. Diese Plattform wurde dann gehackt. Und nicht gerade wenige Nutzerdaten waren dann im Internet frei verfügbar. Will ich, dass meine Daten von meinem letzten Seitensprung im Internet verfügbar sind? Und es hat dann tatsächlich nicht einen Selbstmord gegeben aufgrund von diesem Hack. Also sowas hat auch Konsequenzen. Sowas ist nicht egal. Das nächste ist, ich gehe auch nicht als Normalsterblicher herum und verteile eine Abschrift von meinem BIC und meinem IBAN. Ich will genauso wenig, dass das sonst irgendwo ungesichert bei einem Unternehmen herumkurelt. Also man muss sowas dann schon irgendwo immer sehr in Relation sehen. Was will ich da, dass ihr mitnehmt? Datenschutz ist ein Grundrecht. Und ich habe nichts zu verbergen. Das Argument zählt nicht. Ja. Und das ist jetzt eigentlich schon fast so mein persönlicher Favorite, weil es kommt eigentlich fast schon einer Beleidigung gleich. Ja, ich mache nur Datenschutz. Datenschutz bezahlt mir mein tägliches Brot. Und ja, mir macht Spaß. Also, ich mache es tatsächlich gern. Ich mache es Tag ein, Tag aus. Ich bin mittlerweile wahnsinnig genug, auch noch IT-Security zu studieren. Also quasi die technische Seite von dem Ganzen. Es ist ein Thema, es ist immer mehr Thema. Ich könnte jetzt nochmal sagen, was wir alles schon von Anfang an runtergebetet haben, warum ich das mache und warum ich das total gern mache. Und ja, okay, man ist vielleicht bis zum gewissen Grad bis jetzt ohne Datenschutz ausgekommen. Nur desto mehr im Internet landet, desto mehr in der Cloud landet, desto mehr digitalisiert wird, desto relevanter wird es schlicht und ergreifend. Und es wird immer mehr. Immer mehr landet irgendwo in der Cloud, in irgendeinem Stream. Corona sei Dank, sitzen wir alle brav zu Hause und sind natürlich online miteinander verbunden. Ja, aber genau da spielt überall Datenschutz mit hinein. Und das darf man einfach nicht vergessen. Die Welt hat sich schlicht und ergreifend verändert im Laufe der letzten Jahre. Und sie wird es auch weiterhin. Also Stichwort Smart Home, Smart Devices, die Kaffeemaschine, die weiß, wann sie einen Kaffee braucht, der Kühlschrank, der man die Milch automatisch nachbestellt, das Fernsehprogramm, das mir automatisch Vorschläge macht, dir könnte dieses und jenes gefallen. Es wird immer mehr und es wird immer relevanter und das darf man einfach nicht unterschätzen. Und nochmal zur Wiederholung, Datenschutz ist ein Grundrecht. So, und ich habe, glaube ich, eine relativ gute Punktlandung hinbekommen. Genau. Where to find me? Also wer auch ein Gesicht zu meinem wunderhübschen Stimmchen haben möchte, möge mich bitte auf LinkedIn aufsuchen. Dort gibt es ein Foto von mir und meinen Lebenslauf und ein bisschen Erzählung, wer ich so bin. Und wer Lust und Laune hat, irgendwas, ich sage jetzt mal privat mit mir zu diskutieren, ich bin auch auf Mastodon unterwegs. Ja, dann wäre es das mal soweit von meiner Seite. Mal schauen, ob es irgendwelche Fragen, Wünsche, Beschwerden, Anmerkungen, Kommentare oder Sonstiges gibt.
Ja, dann erstmal einen riesigen herzlichen Dank, Natascha, für den Vortrag. Bis jetzt sind noch keine direkten Fragen reingekommen, aber für jeden, dem Datenschutz am Herzen liegt, so wie mir, fand ich einige Punkte halt spannend. Du hattest nämlich dieses kooperative Verhältnis auch angesprochen, was du empfiehlst bezüglich Mitbestimmung, Betriebsräten und eigentlich Leuten, die Datenschutz umsetzen. Was sind so deine Tipps? Weil nicht jeder ist ja auch aktiv jetzt als Datenschutzbeauftragter oder in der Datenschutzorganisation tätig, sondern vielleicht auch in Anführungszeichen nur Mitarbeiter und überlegt sich jetzt, ey, wie kann ich eigentlich am besten meine Rechte eigentlich auch innerhalb der Firma, für die ich arbeite, einfordern?
Ich habe es eh schon gesagt, eine gute Möglichkeit oder Anlaufstelle ist einmal grundsätzlich ein Betriebsrat. Dazu fragen, wurde vereinbart, was mit E-Mails zum Beispiel passiert, wer da Zugriff hat, wann ich länger im Krankenstand bin, wenn ich austrete, wenn ich rausgeschmissen werde, wann ich auf Urlaub bin, was ist da einfach vereinbart worden, ist was vereinbart worden, gibt es, wenn ich schon irgendwo reingehe und sehe, da gibt es Videokameras, auch wieder Frage, gibt es da entsprechende Informationspflichten, wann das ganze Mitarbeiterbereiche erfasst, eben auch wieder, gibt es da Betriebsvereinbarung dazu. Ansonsten, ich habe einfach jederzeit die, ich sage jetzt mal, stinknormalen, unspektakulären Betroffenenrechte aus dem Datenschutz. Was meine ich? Ich habe als Mitarbeiter natürlich jederzeit das Recht zu fragen, lieber Arbeitgeber, welche Daten hast du von mir? Und dann muss er Auskunft erteilen. Ich kann auch sagen, bitte, wenn ich da irgendwas sehe, was nicht stimmt, kann ich auch sagen, bitte berichtigen. Dazu habe ich auch das Recht. Der Klassiker ist natürlich, wenn Leute entweder austreten oder gekündigt werden, rausgeschmissen werden, Löschung. Dazu habe ich grundsätzlich auch das Recht, nur ist es in dem Fall tatsächlich ein bisschen komplizierter. Ich kann natürlich sagen, lieber ehemaliger Arbeitgeber, lösch meine Daten. Nur der wird dann schon drauf sagen, ja, die Daten X und Y kann ich schon löschen. Nur als Arbeitgeber habe ich relativ umfangreiche Aufbewahrungspflichten. Also sprich, Lohnzettel in der Regel für 7 Jahre, ein Dienstzeugnis muss er für 30 Jahre sogar aufheben. Aber das muss er dann auch halt alles mitteilen, was er wie lange aufbewahrt und aus welchem Grund. Das ist einmal in aller Kürze die wichtigsten Möglichkeiten und Rechte in dem Bereich.
Ja, super. Dann erstmal herzlichen Dank für diesen Tipp, der halt allen Leuten, die in einem Angestelltenverhältnis sind, auch hilfreich sein kann. Und ja, solche Löschfristen sind ja auch in den Verfahrensverzeichnissen dokumentiert. Genau. Also an der Stelle mache ich jetzt nochmal so Applaus. Herzlichen Dank und Om. Und ja, damit geht es jetzt gleich nach der Schnittpause weiter.